Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Freitag. Aus dem sonnigen Warschau begrüßt Sie Joachim Czycierski. Dzień dobry. Die vergangenen Tage und Wochen standen ganz im Zeichen des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Am 17. Juni 1991 unterzeichneten die damaligen Außenminister Krzysztof Skubiszewski und Hans-Dietrich Genscher in Bonn den Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Welche Rolle die deutsch-polnische Erinnerungskultur heute spielt und wie sie die Beziehungen zwischen beiden Ländern beeinflusst, darüber sprechen wir heute in unserer Sendung.
Also ich glaube, inzwischen besteht so eine Art, wie soll ich das sagen, also es ist ein bisschen unangenehm, dass Polen wirtschaftlich so aufgeholt hat und dass wir jetzt nicht nur so der kleine Partner sind, den man belehren kann, sondern tatsächlich auf Augenhöhe miteinander reden.
Außerdem besuchen wir den alten Pawłowski-Friedhof in Warschau. Dort gehen wir gemeinsam mit Dr. Aleksander Laskowski der Frage nach, welche Rolle Chopins Eltern und seine Schwestern in seinem Leben spielten.
Eigentlich die Eltern von Fryderyk Chopin ruhen neben dem Grab von Stanisław Moniuszko, der Vater von polnischer Oper. So eine wichtige Persönlichkeit in der musikalischen Geschichte Polens.
Und schließlich laden wir Sie zum Polonia-Tag nach Berlin ein. Das große Fest der polnischen Gemeinschaft findet morgen in der deutschen Hauptstadt statt.
Sie werden kulinarisch und musikalisch sicher alles finden, was Ihnen das Herz begehrt.
Zuerst aber die Nachrichten. Der Vorsitzende der größten polnischen Oppositionspartei PiS, Jarosław Kaczyński, will seinen ukrainischen Staatsorden zurückgeben. Dies kündigte er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz an. Die Rückgabe sei ein Zeichen seiner Haltung gegenüber den ukrainischen Eliten sowie ein Ausdruck der Loyalität gegenüber dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki. Kaczyński war 2022 gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki mit dem Orden des Fürsten Jarosław des Weisen ausgezeichnet worden. Die Ehrung galt dem Engagement beider Politiker für die Unterstützung der Ukraine nach dem russischen Angriff. Zur Begründung erklärte Kaczyński, er habe bislang eine weitere Verschärfung der Spannungen zwischen Warschau und Kiew vermeiden wollen. Nun werde der Konflikt jedoch von der anderen Seite zunehmend eskaliert. Zugleich sprach sich Kaczyński dafür aus, dass Polen die Eröffnung weiterer Verhandlungskapitel im EU-Beitrittsprozess der Ukraine blockieren sollte. Die EU-Kommission will den vorübergehenden Schutz für ukrainische Kriegsflüchtlinge bis zum 4. März 2028 verlängern. Gleichzeitig sollen neu einreisende Ukrainer, die nach ukrainischem Recht wehrpflichtig sind und das Land eigentlich nicht verlassen dürfen, künftig von diesem Schutz ausgeschlossen werden. Von der Neuregelung wären ausschließlich neu einreisende Personen betroffen. Für die rund 4,4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die bereits unter dem Mechanismus des vorübergehenden Schutzes in der EU leben, ändere sich nichts, betonte die Kommission. Die Treibstoffversorgung in Russland verschlechtert sich weiter. Nach Berichten unabhängiger russischer Medien gibt es inzwischen in 78 der insgesamt 83 russischen Regionen sowie auf der annektierten Halbinsel Krim Engpässe oder Beschränkungen beim Verkauf von Benzin und Diesel. Als Hauptursache gelten ukrainische Drohnenangriffe auf Raffinerien und Treibstoffinfrastruktur. Nach Angaben russischer Medien sank die Benzinproduktion im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 25%. In mehreren Regionen wurden Verkaufsbeschränkungen eingeführt. So dürfen Autofahrer je nach Region nur noch zwischen 30 und 40 Liter Benzin pro Fahrzeug kaufen. Bei einem Zugunglück im westpolnischen Białośliwie sind am Donnerstagabend 3 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr stießen ein Fernzug von PKP Intercity und ein Regionalzug von Polregio in der Nähe des Bahnhofs zusammen. In den beiden Zügen befanden sich rund 200 Fahrgäste. Die Verletzten erlitten überwiegend Prellungen und Verstauchungen und wurden medizinisch versorgt. Die genaue Unfallursache soll nun eine Untersuchungskommission klären. In Berlin findet am Samstag der Tag der Polonia statt. In diesem Jahr steht das Fest ganz im Zeichen des 35. Jahrestags des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Die Veranstalter erwarten eines der größten Polonia-Feste der deutschen Hauptstadt. Traditionell wird das Fest vor dem Rathaus Reinickendorf gefeiert. Auf dem Programm stehen Konzerte, Tanz- und Folklore-Vorführungen sowie Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern aus der polnischen Gemeinschaft und aus Polen. Auch kulinarische Spezialitäten und regionale Produkte werden angeboten. Das Fest beginnt morgen um 11 Uhr vor dem Rathaus Reinickendorf. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Deutsche und Polen haben nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern als Nachbarn sowie als Handels- und Kooperationspartner vor allem auch eine gemeinsame Zukunft. Doch wie beeinflusst die deutsch-polnische Erinnerungskultur das Verhältnis beider Länder? Arkadiusz Huber spricht mit der Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, Magdalena Sariusz-Wolska.
Wie steht es um die deutsch-polnische Erinnerungskultur?
Das Glas ist halb voll und halb leer, wie es so üblicherweise ist. Ich würde sagen, erstmal ist es halb leer, weil es natürlich immer noch sehr viele offene Fragen gibt im Bereich der deutsch-polnischen Geschichte, die für Spannungen sorgen, vor allem auf polnischer Seite. Das betrifft zum einen die Reparationsforderungen, die immer noch so zwischen den Zeilen schlummern. Das betrifft die Kulturgüter. Wir haben es auch heute früh gesehen. Kulturgüter werden langsam zurückgeführt, aber es gibt natürlich viele Leute, die verlangen, dass der Prozess könnte schneller gehen. Das betrifft die Entschädigungen für die noch lebenden Opfer des Zweiten Weltkriegs. Also das sind Themen, an denen immer noch gearbeitet werden muss und wo ich sagen würde, da ist das Glas halb voll und wir haben die Ziele noch nicht erreicht. Gleichzeitig aber, wenn man so genauer kratzt und schaut, was los ist, beispielsweise im Bereich der Kultur, wir sehen eine wirklich blühende Landschaft von Ausstellungen, Kunstausstellungen, die sich auch mit dieser schwierigen Vergangenheit auseinandersetzen. Es gibt polnische KuratorInnen, die nach Deutschland reisen und dort ausstellen, Deutsche, die in Polen ausstellen. Es gibt Tandemprojekte. Es gibt jetzt gerade wurde ein Raum mit polnischer Kunst in der Nationalgalerie eröffnet, im Rahmen der sogenannten internationalen Galerie. Also es tut sich viel und gerade im Bereich der Kunst und Kultur würde ich sagen, gibt es sehr viele positive Zeichen, die sich auch auf die Erinnerungskultur beziehen und aus denen die Politik, glaube ich, viel lernen könnte.
Allerdings ist so ein Projekt wie eben, dass polnische Kunstwerke in so einem Umfang jetzt in die wirklich angesehene Staatsgalerie nach Deutschland kommen, es passiert einfach nicht sehr oft. Das ist meiner Meinung nach in Berlin das zum ersten Mal, natürlich abgesehen von der bilateralen Ausstellung Tür an Tür, wo tatsächlich zu einem großen Austausch gekommen ist und durch kulturelle Werke, Kunstwerke, die Beziehung zwischen Deutschland und Polen innerhalb des letzten 1000 Jahre gezeigt worden ist. Aber generell tatsächlich weniger solche Projekte. Woran mag dieses liegen? Oder ist es auch ein Zeichen der Wende, aber jetzt gerade nach 35 Jahren des mindestens des offiziellen guten oder des Vertrags über gute und freundliche Nachbarschaft?
Ich weiß nicht, ob man das direkt dem Vertrag zuschreiben könnte. Ich würde sagen, das hat viel mehr mit einer neuen Generation von Kuratorinnen, Direktorinnen, Archivleiterinnen zu tun, die sich einfach auf diese Thematik öffnen und keine Angst haben, Werke aus Osteuropa und darunter natürlich auch aus Polen nach Deutschland zu holen und keine Angst haben, auch ihre Bestände zu öffnen. In 2 Monaten wird im Nationalmuseum in Warschau die Adolf-Menzel-Ausstellung eröffnet. Sie reist dann nach Berlin, wird in der Kooperation mit dem Kupferstichkabinett organisiert. Das sind hoffentlich nicht einmalige, sondern erste solche Ereignisse, die den künstlerischen und kulturellen Dialog zwischen Deutschland und Polen neu aufstellen. Und das lässt mich auch sehr positiv auf die Zukunft blicken, denn Kunst und Kultur sind sehr oft Seismographen für gesellschaftliche Wandlungen und sehr oft ändern sich die Dinge zuerst in Kunst und Kultur und dann in der Gesellschaft.
sei es in Deutschland gewinnt die AfD, die Alternative für Deutschland, und in Polen kommt die Recht und Gerechtigkeit wieder an die Macht. Dann wird es wieder schwieriger, oder?
Naja, ich glaube, im Bundestag gewinnt die AfD mit voller Mehrheit noch nicht so schnell. Das ist natürlich problematisch in Deutschland auf Länderebene, weil gerade Kultur Ländersache ist. Also da blicke ich mit großer Sorge auf Sachsen-Anhalt und Thüringen. Polen hat noch 2 Jahre bis zur Parlamentswahl und ich drücke die Daumen, dass sich das schlechte Szenario nicht erfüllt. Aber trotzdem, man sieht, dass es in der Gesellschaft unter den Leuten, die jetzt wichtige Kultureinrichtungen, wissenschaftliche Einrichtungen führen, dass es dort sehr viel Dialogbereitschaft gibt. Und das ist ein Potenzial, auf dem man zumindest in den nächsten paar Jahren sehr gut aufbauen kann. Und das wird ja nicht verschwinden. Also selbst wenn diese Leute ihre Posten verlieren werden, sie werden noch immer Teil der Gesellschaft sein und hoffentlich noch immer irgendetwas zu sagen haben.
Schon bei Jeromskis Vorfrühling heißt es so, der Elefant und die polnische Angelegenheit. Und darüber hinaus wird eben die Kritik eigentlich geäußert. Ja, Polen beziehen immer alles auch auf die polnische Angelegenheit, auf die polnische nationale Frage. Ich will eine Kontextfrage vielleicht stellen zu den Themen. Man sagt auch, dass zum Beispiel polnische Themen für Ausland sehr schwierig sind, weil sie eben sehr selbstbezogen und auch selbstbezogen auf die polnische Nationalität, auf die polnische Geschichte sind, was dann wiederum im Ausland nicht so gut zu verstehen sein mag, was ja auch verständlich ist. Die polnische Romantik ist eine völlig andere als die deutsche oder französische oder eine andere noch. Welche Themen, was hat tatsächlich Konjunktur, nicht nur in der Kunst, aber in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft?
Also gerade an Kulturschaffenden sieht man, dass sie Gehör finden. Ich sag nur Olga Tokarczuk, ja. Dieses Jahr feiern wir den 100. Geburtstag von Andrzej Wajda und ich habe sehr oft, auch in meinen früheren Zeiten in Berlin, Andrzej Wajda erklären müssen bei polnischen Filmtagen in Berlin und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz sind ganz oft zu diesen Filmen wie, ich weiß nicht, Asche und Diamant oder Kanal, die tatsächlich unglaublich polnisch sind, aber gleichzeitig irgendeine universelle Sprache sprechen. Da sind immer sehr viele Leute gekommen. Ob man das an konkreten Themen festhalten kann, weiß ich nicht. Also es gibt sicherlich so generationenübergreifende Themen, die heute junge Leute überall interessieren. Krieg, KI, Klimawandel. Ich glaube, da unterscheiden sich die jungen Generationen in Polen, in Deutschland nicht besonders voneinander. Aber trotzdem glaube ich, dass die polnische Kultur, nicht nur die polnische Geschichte, aber auch die polnische Kultur viel im Ausland zu bieten hat. Und das sieht man an dem Interesse, das sieht man an dem Erfolg von dem letzten Pawlikowski-Film in Cannes. Also man könnte wirklich lange, lange erzählen. Aber auch umgekehrt. Ja, also Die deutschen Filmtage in Warschau, wenn sie da 2 Wochen, sie finden immer im Januar statt, wenn sie da 2 Wochen vorher nicht ein Ticket buchen und die finden in einem sehr großen Kino statt, haben sie keine Chance. Also es gibt ein beidseitiges Interesse, das könnte größer sein, sicherlich. Es gibt noch Luft nach oben, es gibt viel Luft nach oben im Bereich der Sprachförderung. Das sehen wir auch am Deutschen Historischen Institut in Warschau, dass es immer schwieriger ist, Leute zu finden, die sowohl Deutsch als auch Polnisch sprechen. Meistens sprechen sie Polnisch und Englisch oder Deutsch und Englisch. Und in der Wissenschaft wechseln wir immer wieder ins Englische. Da würde ich mir andere Entwicklungen wünschen. Also man kann immer irgendwo Punkte finden, wo es negative Entwicklungen gibt. Aber ich bin von der Natur aus hier in diesem Bereich optimistisch und wenn ich mir diese Entwicklung in den letzten 30 Jahren oder 35 Jahren anschaue, dann war das mit einigen Tiefpunkten doch ein Weg nach oben.
Dann worüber regen sich dann die deutschen Gemüter auf, wenn es eben um Polen geht? Weil oft regen sich ja die Polen, worüber regen sich dann die Deutschen auf?
Also ich glaube, inzwischen besteht so eine Art, wie soll ich das sagen? Also es ist ein bisschen unangenehm, dass Polen wirtschaftlich so aufgeholt hat und dass wir jetzt nicht nur so der kleine Partner sind, den man belehren kann, sondern tatsächlich auf Augenhöhe miteinander reden. Ich find's schön. Also ich find's schön, alles, was zu normalen nachbarschaftlichen Verhältnissen beiträgt, ne? Und diese Augenhöhe finde ich sehr gut und spannend und ich bin ehrlich gesagt auch ab und zu stolz drauf, dass die Züge in Polen pünktlicher fahren als in Deutschland. Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist nach wie vor die Geschichte. Also das ist der Bereich, an dem wir nach wie vor arbeiten müssen. Ich stimme zu, dass die Kenntnis der polnischen Geschichte und vor allem, nein, die Kenntnis der deutschen Geschichte in Polen, ja, die Kenntnis der deutschen Verbrechen im besetzten Polen, aber auch im geteilten Polen im 19. Jahrhundert, die ist hier nicht genug. Und ich glaube, wenn man sich diesen Themen und dieser Problematik hier intensiver widmen würde, würde man auch verstehen, wieso die Polen so übersensibel immer sind oder übersensibel scheinen, wenn es um Deutschland und historische Themen angeht. Also da würde ich sagen, da liegen für uns noch die größten Aufgaben in der Forschung und auch in der Kultur.
Wird das polnische Haus dann endlich geben? Das ersehnte Denkmal?
Das Denkmal wird es geben, das ist beschlossen, der Wettbewerb läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand einen Rückzieher macht. Das würde zu einem unglaublichen Skandal geben. Ich persönlich würde mir wünschen, ein Denkmal nicht für die polnischen Opfer, sondern für die Opfer der deutschen Besatzung in Polen. Das fände ich inklusiver. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Entscheidung ist gefallen, das wird ein Denkmal für die polnischen Opfer sein. Das führt uns wieder in die nationalen Kategorien, finde ich problematisch, und das kann unschöne Diskussionen auslösen. Und was das Haus angeht, naja, politisch ist die Sache zumindest für die nächsten paar Jahre vom Tisch. Das ist ja klar, das wird jetzt nicht gebaut, vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber irgendwann in der Zukunft, das bedeutet viele Jahre und die Welt dreht sich viel zu schnell dafür und wir brauchen gute Bildungs- und Begegnungsangebote hier, jetzt, schnell, flexibel, dezentral, digital.
Frédéric Chopin ruht auf dem berühmten Pariser Friedhof Père Lachaise. Doch wer den Menschen hinter dem weltberühmten Komponisten kennenlernen möchte, sollte nach Warschau kommen. In der 9. Folge unserer Chopin-Reihe besuchen wir gemeinsam mit Dr. Alexander Laskowski den alten Pawłowski-Friedhof. Dort sprechen wir über Chopins Eltern, seine Schwestern und die prägende Rolle seiner Familie. Kamila Tostańska nimmt uns mit auf eine akustische Reise durch die polnische Hauptstadt.
Wir stehen auf dem alten Pawłowski-Friedhof in Warschau. Hier sind die Eltern Frédéric Chopins begraben, auch seine Schwester Emilia ruht hier. Nach den Orten seines Lebens, seiner Musik und seiner Erinnerungskultur geht es heute um die Menschen, die ihm am nächsten standen. Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir stehen heute nicht am Denkmal und nicht in einem Museum, sondern bei den Gräbern von Chopins Familie. Was können wir hier über Frédéric Chopin erfahren?
Ja, ganz viel, so könnte man sagen, seine engste Familienkreis kennenlernen. Und das Grab von den Eltern von Frédéric Chopin befindet sich, wie Sie schon gesagt haben, hier auf dem alten Pawłowski-Friedhof. Sehr wichtig und sehr historisch. Ein Denkmal auch, sagen wir in Polen, so das ist ein kulturelles Denkmal hier in Warschau. Eigentlich die Eltern von Frédéric Chopin ruhen neben dem Grab von Stanisław Moniuszko, der Vater von polnischer Oper. So eine wichtige Persönlichkeit in der musikalischen Geschichte Polens. Auch die Schwester des Komponisten, Ludwika Jędrzejewicz und Izabela Barcińska, auch die kleine Emilia, die sehr jung verstorben ist, aber die zwei Schwestern, die eigentlich Chopin überlebt haben, Ludwika und Izabela sind dort bestattet. Chopins Familie war ursprünglich in den Pawłowski-Katakomben beigesetzt. Nach deren Zerstörung im Jahr 1944, so während des Warschauer Aufstand, wurden die Gebeine exhumiert und am 25. Mai 1948 feierlich in ein neues oberirdisches Grab überführt.
Welche Rolle spielten dann die Eltern des jungen Frédéric Chopins für seine Entwicklung als Mensch und Musiker?
Die waren sehr liebende Eltern und das war sehr wichtig für die Persönlichkeit und für die Entwicklung von Frédéric Chopin. So die Eltern schufen ein Zuhause voller Kultur und Musik. Und das war selbstverständlich sehr wichtig. Sein Vater Mikołaj oder Nicolas auf Französisch sorgte für seine umfassende Bildung und Verfeinerung. während seine Mutter Justyna ihm die Liebe zur polnischen Folklore vermittelte. Ihre finanzielle und emotionelle Unterstützung bildete das Fundament für die Entfaltung seines Genies. Und ohne die Eltern hätten wir, nicht nur biologisch gemeint, hätten wir kein Genie von Frédéric Chopin. Der Chopin brauchte diese Unterstützung und liebte die Familie immer. Das sehen wir in seinen Briefen. Als der Vater verstorben war, war er unglaublich traurig. Und dann eigentlich seine letzten Worte, als Frédéric Chopin am Sterbebett lag, waren: Oh meine liebe Mutter.
Wie wir in der Sendereihe schon mehrmals gesagt haben, kam der Vater von Frédéric Chopin, Nicolas Chopin, er kam aus Frankreich und wurde zu einem überzeugten Polen. Wie prägte er seinen Sohn?
So, ich muss sagen, er war ein kluger Vater. Er kümmerte sich sehr für die Entwicklung seines Sohnes. Und Nicolas oder Mikołajs, als wir auf Polnisch sagen Herkunft, war für Frédéric von, sagte ich, entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichte ihm eine bikulturelle Erziehung und ausgezeichnete Kenntnisse der französischen Sprache und Kultur. Und das half Frédéric in Paris, schon in Frankreich, eine große Karriere machen und sehr schnell mit die besten Leute in der Stadt gut vernetzt zu sein. Das sehen wir selbstverständlich. So, der Vater war sehr, sehr wichtig.
Herr Laskowski, in unserer Senderei haben wir bereits mehrfach über Chopins Vater gesprochen, über seine Mutter Justyna dagegen deutlich weniger. Wer war sie eigentlich? Woher stammte sie und wie lernte sie Nicolas Chopin kennen?
So, die Mutter hieß Tekla Justyna Krzyżanowska. Sie stammte aus einer verarmten polnischen Adelsfamilie und sie war für die häusliche Erziehung des Komponisten verantwortlich. Eigentlich, als sie kam aus einer verarmten Familie, sie lebte mit reichen Cousinen, die große Skarbek-Familie, das waren die Besitzer von Żelazowa Wola, wo eigentlich Frédéric Chopin geboren war. Und Justyna war eine Cousine, die müsste zu Hause ganz viel helfen, als sie kein Geld hatte. Und man dachte, sie war schon ziemlich alt, um zu heiraten. Heute es klingt unwahrscheinlich, sie war circa 25. Und da kam dieser kluge Franzose als Französischlehrer für die Kinder von Skarbek-Familie. Und die waren in Żelazowa Wola verheiratet und hatten 4 Kinder und liebten sich sehr und waren eine sehr, sehr glückliche Ehepaar. Und man dachte immer, dass er war ein Franzose und sie kam aus einer adeligen Familie, so sie waren ein bisschen adelig. Aber wenn man heute die Porträts, die Bilder von Familie Chopin sieht, sagen viele von meinen Fachkollegen, dass das eine gut bürgerliche Familie war.
Und was wissen wir eigentlich über das Verhältnis Frédéric Chopins zu seiner Mutter, zu Justyna?
So, Frédéric Chopin war außergewöhnlich eng zu seiner Mutter, sehr herzlich und von der tiefen Zueignung geprägt. Zeit seines Lebens schätzte der Komponist die Mutter sehr und sie sorgte sich bis zuletzt für seine Gesundheit und sein künstlerisches Schaffen. Das war eine wirklich sehr enge Beziehung und die Justyna hatte 4 Kinder, aber nur einen Sohn. Und das sieht man, das war der beliebte Sohn und die 3 Schwestern eigentlich liebten ihn so streng wie die Mutter.
Auch Chopins Schwester Emilia ruht hier in diesem Grab. Sie starb sehr jung. Was wissen wir über sie? Wie alt war sie?
So, sie starb am 10. April 1827 im Alter von 14 Jahren. Und die Todesursache, wie im Fall von Frédéric Chopin, war Tuberkulose, eine damals weit verbreitete Krankheit, der auch mehrere andere Mitglieder der Familie des Künstlers zum Opfer fielen.
Besonders eng aber war Frédéric Chopin verbunden mit seiner Schwester Ludwika. Ruht sie auch hier in diesem Grab?
Nicht in diesem Grab, aber in diesem Friedhof. Ludwika Jędrzejewicz verband eine außergewöhnlich enge und tiefe Freundschaft mit Frédéric. Seit seines Lebens war sie eine vertraute, wichtigste Ratgeberin und auch, kann man sagen, Beschützerin. Ludwika brachte ihm Lesen und Schreiben bei und sorgte später für den Erhalt seines Vermächtnisses. So, sie war auch sehr talentiert und auch eine liebende ältere Schwester, die eigentlich war in Paris, als Frédéric Chopin am Sterbebett lag. So, das war eine sehr, sehr enge, sehr wichtige Beziehung für ihn. So, sie blieben immer im Kontakt.
Gibt es heute noch Nachkommen der Familie Chopin?
Habe ich nicht gefunden, leider. Wir suchten und man kann nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber wir sind mit diesen Leuten nicht im Kontakt, wenn sie da sind.
Herr Laskowski, bevor wir diesen Ort verlassen, zünden wir nach altem polnischen Brauch ein Grablicht auf dem Grab von Chopins Eltern an.
Und zum Schluss unserer Sendung wollen wir Sie noch zu dem Polonia-Tag in Berlin einladen. Mehr zu der großen Veranstaltung erzählte mir Małgorzata Śniadecka vom Vorstand des polnischen Landesrates. In diesem Jahr wird der Polonia-Tag in Berlin gemeinsam mit dem 35. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags sowie dem 30-jährigen Bestehen des polnischen Rates in Berlin begangen. Was steht auf dem Programm?
Wir haben in diesem Jahr Gäste aus Großpolen eingeladen. Das sind Musikgruppen, Tanzgruppen. Es gibt eine Musikveranstaltung, die besonders an Jugendliche gerichtet ist. Auch Landesverband der polnischen Frauen ist dabei. Zwei sogar Verbände, die werden kulinarisch das Fest bereichern. Außerdem gibt es Gruppen, die in Berlin ansässig sind, in polnisch-deutschen Schulen, in der Europaschule. Es gibt Musikgruppen, die seit Jahren schon hier in Berlin singen und tanzen. Es gibt eine Band, die aus einem Berliner Gymnasium anwesend ist. Deshalb wird dieses Jahr das Fest, das am Sonnabend, am 27. Juni ab 11 Uhr vor dem Rathaus Reinickendorf stattfindet, wird besonders feierlich gefeiert.
Welche polnischen Organisationen und Initiativen werden sich beim Polonia-Tag präsentieren?
Der polnische Rat, Landesverband Berlin, ist ein Dachverband der über 10 Organisationen, die sehr aktiv hier in Berlin sind, zusammenfasst. Also es gibt unter diesen Organisationen Gruppen, die Musikveranstaltungen präsentieren. Es gibt Gruppen, die tanzen. Die polnische Gemeinde in der polnischen Kirche hat auch eine Gruppe, die zu diesem Tag anwesend sein wird und uns mit ihrem Programm bereichern wird. Also ich empfehle, zum Rathaus Reinickendorf am Sonnabend, dem 27. Juni zu kommen. Sie werden kulinarisch und musikalisch sicher alles finden, was Ihnen das Herz begehrt.
Das war es schon für heute. Haben Sie ein wunderschönes Wochenende. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.